Tommy, der Tommy, ist groß und so schlau. Deswegen hat er eine wundervolle Frau. Und ich als Kassierer hab auch einen Engel. Manchmal wird sie nur zu einem kleinen Bengel. So in etwa würden diese Rhymes aussehen, wenn ich einen Ghostwriter hätte, der mir morgens im Bett, wenn ich sage, oh, ich brauche noch Reime für einen Podcast, sagt, ja, nimm doch einfach das und dann anfängt zu reden.
Weißt du, was witzig ist? Du hättest jetzt alles auf diesen Planeten sagen können und dann am Ende, ist aber nicht von mir, so würde mein Ghostwriter schreiben, wenn ich einen hätte.
Ja, deswegen mache ich die Arbeit ja selbst.
Ja, ich habe das schon verstanden. Ist auch gut so.
herzlich willkommen im Faxgerät drin, unter der Platine. Hat ein Faxgerät eine Platine?
Naja, alles hat eine Platine, ja.
Was ist eine Platine eigentlich genau?
Eine Platine ist eine Schaltzentrale. Oder? Glaube ich.
Also ein Sechser.
Ein Sechser? Ach, naja. Ach, okay, ja. Es gibt auch 7 Gänge, aber gut, es gibt auch 5, naja.
Ist ein Fußball-Gag gewesen, der versteht Tom nicht so gut. Tom ist nicht so tief drin.
Ach so, ist ein Fußball-Gag, ich dachte, es war ein Autofahr-Gag.
Nein, ein Sechser, die Schaltzentrale. Ist auch egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich weiß nicht, was eine Platine ist. Und herzlich willkommen im Podcast. So. Macht's euch bequem. Holt euch einen Smoothie. Und dann machen wir uns alle zusammen eine gute Zeit. Ich bin Richard und Tom googelt, was eine Platine ist.
Eine Platine ist eine Trägerplatte für elektronische Bauteile, die auch als Leiterplatte oder englisch PCB, als ob das so in Englisch heißt, bekannt ist und elektrische Verbindungen zwischen diesen Bauteilen herstellt.
Also eine Platine ist quasi einfach ein Brett aus Metall.
Sozusagen, wahrscheinlich so ein kleines Viereck, in dem alle elektrischen Sachen zusammenlaufen und dann da Leiter geleitet werden. Nehme ich mal an, weiß ich nicht. Gut.
Mhm. Thema Strom, da du das gerade ansprichst. Ihr müsst auf jeden Fall, meistens sagen wir ja Sachen, die wir gut finden, die empfehlen wir euch und die könnt ihr hören. Aber was ihr hören müsst, ist der neueste Song von Klausen, der heißt
Viva la, Viva la, Viva la Ohm.
Der heißt Viva la Ohm, lang lebe der Widerstand. Und da sind ein paar Gags drin. Ich check zum Beispiel absolut wirklich nicht, wieso in meiner Steckdose immer Strom da ist. Ist mir einfach ein Gitzel. Also, was macht denn der, wenn da kein Strom
gebaut? Wegen Charles Darwin. Ach nee, das war ja die... Das war die Theorie, warum Leben und so, ne? Naja.
Genau, das ist der Typ, der die Tiere beim Bumsen beobachtet hat.
Genau, hat dann gesagt, hey, wenn Schwarz und Weiß miteinander bumsen, da kommt da ein Verbund raus. Ja.
So genau, und jetzt haben wir ein Rassismusproblem. Was ich sagen wollte ist...
Ich meine die Tiere! Hilfe!
Was macht so ein Strom eigentlich, wenn kein Stecker in der Steckdose ist? Geht der eine rauchen? Wartet der? Ist der ungeduldig? Liest der ein Buch, um sich die Zeit zu vertreiben? Macht der auch mal Sport?
Hä? Na, nix macht er. Naja, es steht ja alles im Lied, wa? Hm,
ja, genau. Hört gerne rein. Wie geht's?
Ja, gut. Und dir?
Ja, ein bisschen müde und ein bisschen angeschlagen. Wir haben gestern Spieleabend gemacht. Wir haben ja noch mal einen letzten super heißen Sommertag und eine laue Sommernacht.
Ja, ist mir egal, wer hat gewonnen.
Ja, unterschiedlich, aber in der Summe war es diesmal, glaube ich, nicht ich.
Oh, das kommt überraschend. Du bist eigentlich auch sehr ehrgeizig beim Spielen. Ich habe nachher auch noch was war, nämlich ein Teamduell in Leipzig. Mehr dazu spät.
Ja, geil. Ja, das hängt aber damit zusammen, dass wir auch wieder Spiele gespielt haben, die irgendwie mit Zeitdruck funktionieren oder also wo man Stress investieren muss, um voranzukommen. Wir haben zum Beispiel, wir waren 5 Leute und haben auch eine Runde Black Stories gespielt und wer halt am Ende die Lösung präsentiert oder die entscheidende Krux offenbart, der bekommt einen Punkt zugeschrieben. Und das sind alles so Sachen, da musste, das ist so, ich will keine Stresshormone ausschütten, wenn ich auf dem Balkon sitze mit Freunden und einem Gläschen Wein und irgendwie einen Spieleabend machen möchte.
Nee.
Oder Wir haben so Hochpetern gespielt, dass einer einen Oberbegriff quasi nennt und die anderen müssen dann für sich aufschreiben, wie viel sie sich in einer vorgesetzten Zeit zutrauen. Und sobald du irgendwie Zeitdruck im Nacken hast, da geht es mir zumindest so, da funktioniere ich nicht mehr richtig und dann traue ich mir nicht so viele zu sagen und dadurch sind die anderen mutiger und bekommen dann auch mehr Punkte, wissen natürlich auch in manchen Sachen mehr als ich. Alter, war zum Beispiel, hat einer gesagt, ja, der nächste Oberbegriff ist Kriege. Und wie viele Kriege könnt ihr in 45 Sekunden aufzählen? Ich denke, Junge, also ich meine, wir sind uns einig, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, da hatten wir schon mal von gehört.
Ja.
Wir sind uns einig, Vietnamkrieg ist ein Thema.
Ja, ja.
Geschichtsunterricht, 30-jähriger Krieg, hatten wir.
Ja.
100-jähriger Krieg, ist klar.
Ja.
Russland, Ukraine, relativ aktuelles Thema.
Ja.
Aber dann wird es auch schon langsam extrem dünn bei mir. Also wenn ich die jetzt wirklich so, klar weiß ich, dass manche Länder mal mit manchen irgendwie im Krieg lagen und so. Und ich weiß auch nicht, ob da Bürgerkriege und sowas mit reingezählt hatten. Aber selbst da, nenn mir mal ein Land außer der USA, wo du verlässlich wüsstest, dass da, und Elfenbeinküste, weil die Geschichte kennst du wahrscheinlich auch, wo du verlässlich wüsstest, dass da ein Bürgerkrieg geherrscht hat. Also ich weiß sowas
Frankreich.
Nicht. Meinst du Französische Revolution?
Ich meine den Französischen Bürgerkrieg.
Warum? Was war los?
Das weiß ich nicht. Hab die Leute noch nicht gefragt.
Aber bist du sicher, dass es den gab?
Ja. Letztes Mal gelesen irgendwo irgendwann. Warte, kann man natürlich auch googeln. Ah, Französischer Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Ist nicht einheitlich, kann aber verschiedene interne Konflikte beziehen, die Frankreich geprägt haben, darunter die Hunger. Ach so, okay. Was? Die Hugenottenkriege? Was ist denn das für eine Scheiße? Das klingt wie Hugendubel. Das klingt wie Buchladen. Hugenottenkriege.
Hugenotten habe ich schon mal gehört. Also ich bin froh, dass ich kein Hugenotte bin, muss ich ehrlich sagen.
Was ist das denn? Hugenottenkriege?
Hi, mein Name ist, ich bin Klausen, Hugenotte.
Also. Das ist ja eine Frechheit. Nee, das mag ich nicht. Mach ich weg. Ach, Frankreich. Wirklich? Naja. Anderes Thema.
Zeig mir mal deine Hugenotze. Ich hab nur das Wort aufgeschrieben, weil ich dachte, das gibt irgendwie einen Folgentitel her und dann fand ich es zu langweilig und dann habe ich überlegt, was man ändern kann, damit es Pfiff bekommt.
Ja, Hugefotze, schreib mal. Hugefotze ist der Folgentitel. So machen wir das.
Hugenotze. Du so. Drecksau.
Hast du nicht gesagt, zeig mir mal deine Huge Fotze?
Nein, das hab ich nicht.
Vor allem auf Englisch heißt das huge.
Ja, erzähl du mal lieber das andere, was du erzählen wolltest.
Nee, ich habe ja eigentlich ein Zitat raussuchen müssen, aber ich dachte mir, ich mache heute mal, ich habe keine Zeit mehr und nehme einfach das, was ich habe. Ich habe hier. Richard, letzte Woche irgendwie sind wir auf Daniel Aminati gekommen und ich habe meine Kollegen gefragt, kennt ihr dieses, mach dich krass. Und alle sagten einheitlich nein. Ich sag, wie kann man das nicht kennen? Kennst du das?
Ich kenne Daniel Aminati. Ich kenne Galileo. Ich kenne diesen Slogan an sich, mach dich krass. Ich hätte aber nicht jetzt gewusst, dass das sein Fitnessprogramm ist.
Oh Mann, das kam da früher so auf dem Fernsehen, Alter. Wie, warum? Das verstehe ich nicht. Ja, egal. Ja,
komm, ich habe gelesen.
Ja, okay. Jedenfalls habe ich mir im Rahmen dessen gedacht, der ist ja eigentlich schon ganz schön lange so im Fernsehgeschäft und so.
Jo.
Und dann habe ich mir gedacht, wie alt ist der?
Oh.
Und ich lasse dich jetzt einfach erstmal schätzen.
Das ist also die Zitatfrage, die du mitgebracht hast.
Das ist meine Zitatfrage. Wie alt ist Daniel Aminati? Gar nicht speziell.
Du kannst das ja zu einer Zitatfrage machen und fragen, wenn man Daniel Aminati jetzt fragen würde, wie alt er ist, was würde er sagen? Ich bin Punkt, Punkt, Punkt Jahre alt? Ich bin Punkt, Punkt, Punkt Jahre alt? Oder ich bin Punkt, Punkt, Punkt Jahre alt?
Das könnte man machen, mache ich aber nicht.
Stark. Dann sage ich dir, Daniel Aminati ist 47 Jahre alt. Wahrscheinlich ist er 49.
Ich habe irgendwas mit 42 getippt oder so, weil ich mir dachte, der sieht ja echt stabil aus so und eigentlich auch relativ jung. Er ist 52. 52. Hast du den mal angeguckt im Fernsehen? Der sieht aus wie gerade geschlüpft, wie
Der hat
gerade
einen krasseren,
gespawnt irgendwo.
der hat einen heftigeren Körper als du.
Ja, das soll schon was heißen. 52, Daniel Aminati, Respekt daran.
Ja, stimmt. Alles Gute nachträglich für die letzten 52 Geburtstage, an denen ich nicht gratuliert habe.
Genau, jetzt habe ich hier die ganze Zeit huge Fotze stehen. Naja. Ja, weißt du, ich habe noch eine Arbeitsgeschichte. Weißt du, was mir auf Arbeit passiert ist?
Was ist
Weißt
denn
du
dir auf
es
Arbeit
oder weißt du es
passiert?
nicht?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir privat immer recht wenig Kontakt haben, jenseits der Reels, die wir uns schicken und ab und zu einem kleinen rassistischen Spruch.
Ja, und wie heißt das? Fußball-Sachen.
Screenshots von Fußball, irgendwelche sinnlosen Screenshots. Und ich habe 500 Leute in meiner WhatsApp-Liste und es gibt davon nur, ich sag mal, drei Personen, die das jucken würde, aber mit nur einer Person kann ich mich so schön darüber austauschen. Und das ist mein Freund Philipp.
Du dummer Wichser. Okay, sehr gut. Props an Philipp, du machst es scheinbar gut. Okay. Ich kam letzte Woche auf, nee, diese Woche kam ich auf Arbeit. Und da habe ich gesehen, Zimmer gesperrt. Na, ich dachte, hey, warum ist denn hier ein Zimmer gesperrt? Was ist da los? Und dann meinten meine Kollegen einfach, ja, da kam einfach eine Patientin. Die hat ihren Rollstuhl mitgebracht und aus dem Rollstuhl kamen ganz viele Kakerlaken.
Uff.
Oh, da habe ich gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also so, ich finde die jetzt nicht besonders eklig, aber die sind halt meistens an Orten, wo es eklig ist. So. Und ich, das, ah, das, wenn ich dann an den Rollstuhl denke und an die Frau und das war schon alles so, das hat schon zusammengepasst, sage ich mal. Schwierig.
Ja, das Zimmer war abgesperrt.
Das Zimmer war dann gesperrt, da war der Kammerjäger da. Der hat dann, was glaubst du eigentlich, was ein Kammerjäger macht, wenn der, also man hat ja immer so ein bestimmtes Bild vor Augen. Wenn ein Kammerjäger kommt, was macht der?
Also, für mich ist erstmal das Wichtigste, also ich stelle, wenn ich das Wort Kammerjäger höre, dann stelle ich mir jemanden vor, der ungefähr so aussieht wie die Ghostbusters. Der hat so ein
Ja.
Overall an, der ist so oliv bis beige Farben, der hat einen viereckigen Rucksack auf und einen Staubsauger in der Hand. Das ist instant das Bild, das ich im Kopf habe.
Der Staubsauger, ich hätte jetzt eher gesagt, so eine Spritzpistole.
Ja, je nachdem, was er jagt.
Nee, nee. Eig
Ja,
nee,
doch.
eigentlich immer einfach Spritzpistole.
Wenn du
Ich
jetzt,
habe
wenn du
mir direkt
jetzt.
vorgestellt, so ein Kammerjäger geht dort rein, nimmt seine Spritzpistole und spritzt alles aus. Alles tot da drinnen, weil das
Ja,
weggespritzt hat.
aber wenn du jetzt eine Kammerjäger holst, weil du im Wohnzimmer einen wilden Barsch hast, der sich dort irgendwie verloren hat, dann wird er ja nicht mit einer Spritzpistole kommen.
Ja, dann wird er einfach einsaugen, genau.
Ja.
Das ist die bessere Variante.
Ja, das sind die Optionen, die er hat.
Ja, genau. Saugen oder spritzen. Mehr.
Ja. Oh, das kommt mit den Folgentitel.
Huge Fotze, saugen oder spritzen. Okay, wir haben also den
Was ist
Kammerjäger
denn heute
bestellt.
los?
Und der Kammerjäger hat einfach, der hat Fallen aufgestellt. Richtig langweilig. Der hat so Klebefallen aufgestellt.
Ja, hätte ich dir sagen können.
Ja, aber es ist doch öde. Ich dachte, der macht da so richtig Kammerjäger-Sachen.
Dass der so Kampftechniken anwendet.
Ja.
Ja,
Und sich langsam steigert, wenn die Kakerlake das überlebt.
wir haben bei uns auf Arbeit seit Jahren auch so eine Kammerjägerfirma, die halt überall hier Fallen aufstellt wegen Mäusen und keine Ahnung wie was. Und alle paar Wochen kommt da mal so ein Kollege vorbei und meldet sich nur kurz an, sagt, ich bin Kammerjäger, guten Tag, und schau mir die Fallen an. Und dann sagen wir, guten Tag, schau dir einfach die Fallen an. Und dann schaut er sich einfach die Fallen an. Und es ist noch nie irgendwie was gewesen. Und das ist auch ganz langweilig. Also die sind irgendwann gekommen, haben ihre Fallen
Warte, warte,
platziert.
warte. Die stellen bei euch vorsorglich Fallen auf, sozusagen. Oh, crazy. Habe ich nicht gewusst.
Und es scheint sehr effektiv zu sein, weil ich habe noch nie mitbekommen, dass irgendwie mal was gewesen ist bisher.
Das ist krass.
Daher kenne ich das so ein bisschen. Aber ja, man hat so irgendwie andere Sachen im Kopf. So, dass die in voller Schutzkleidung irgendwelche Wespennester umsiedeln oder dass die mit einer Machete kommen und irgendwelche Marder enthaupten oder dass die auf Krokodilen geritten kommen und dann kleine Katzen vom Baum runterfressen. Das sind ja so die typischen Bilder, die man im Kopf hat.
Ja, ich bin auch auf einer ganz komischen, ich habe ganz komische Instagram-Feed momentan. Bei mir kommen da immer irgendwelche Hornissen-Videos. Kennst du das? So, wenn die Leute so im kompletten Schutzanzug irgendwelche Hornissennester in Mexiko wegmachen oder so eine Scheiße?
Habe ich noch nicht gesehen, aber glaube ich, dass man sich da verlieren kann drin.
Ey, ich gucke mir die an, das sind wirklich vier Leute. Das Nest, das war bestimmt, das ist kein Witz, das war bestimmt 8 Meter breit und in so verschiedenen Etappen Meter, aufgebaut.
Das ist ein Haus.
Ja, das ist nicht übertrieben. Das war einfach in so in verschiedenen Etappen aufgebaut. Das waren so, glaube ich, ich schätze mal so 4 Nester gleichzeitig nebeneinander. Und das waren bestimmt zehntausende Hornissen. Das waren so viele. Und ich sitz da mit offenem Mund davor und denke mir, oh, Alter, ich würde es niemals machen, Mann. Da kannst du mich in eine vakuumgeschützte Hülle packen, mich da hinstellen. Ich stelle mich nicht dahin, das mache ich nicht. Also ich die sag haben ja immer noch so einen dünnen Schutzanzug an und ein paar Handschuhe und ich denke mir, was ist mit euch?
Ja, und der Anzug, den du anhast, der sollte auch nicht vakuumiert sein, sonst bringt das ja nicht viel. Dann stechen die ja einfach da durch.
Ja, ich meinte auch das Gegenteil vom Vakuum, ehrlich gesagt.
In so einem Fußball, in so einem bunten.
Also ja, genau.
Bunten, meine ich.
Ja.
Also Kammerjäger sind im Prinzip am Ende dann ja auch nichts anderes als Auftragskiller.
Naja, ja. Ja, das ist jetzt ein großes Wort.
Das Gegenteil von Tierpfleger.
Das Gegenteil von Tierpfleger, ja. Ey, aber ohne Mist, das ist ein komischer Beruf, aber irgendwie auch ein cooler Beruf. Also und ich finde es nicht geil, Tiere zu töten, aber das kann schon irgendwie ganz spannend sein, glaube ich.
Und ich glaube, wenn... Ich wollte gerade fragen, warum der eigentlich Kammerjäger heißt. Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht und es hat gar keinen Sinn für mich ergeben. Jetzt habe ich habe Zugriff auf den Namen auf einmal. Weißt du, warum Kammerjäger heißt?
Nee, ich kann es mir noch nicht erklären.
Ich vermute mal einfach, weil ich habe immer gedacht, die jagen Kammern, aber nein, die jagen ja in Kammern, weil die ja indoor irgendwelche Tiere holen. Ansonsten wären es ja normale Jäger.
Na, oder das ist früher vom sogenannten Kammerdiener rührt das her. Und der Kammerdiener hat ja meistens in der letzten Absteige geschlafen und das sind da, wo die ganzen Viecher waren. Deswegen ist der Jäger in die Kammer gegangen.
Mhm. Und hat den Diener getötet.
Und hat Kammer gejagt.
Ich denke, so ist es gewesen.
So muss das gewesen sein. Deswegen heißt es Kammerjäger.
Der Kammerjäger. Kammergejagt.
Das ist wild. Ist das dumm? Kein Arsch. Kammergejagt. Na gut.
Die kleine Natze.
Die kleine Huge-Natze. Hast du von dem Baum gehört, dieser Robin Hood-Baum, der in dem Film vorgekommen ist, der gefällt wurde in England?
Ja. Das, was irgendwie zwei Typen gemacht haben, die gesagt haben, das sei so im Suff just for fun passiert.
Genau. Da würde man ja in Deutschland so, weiß ich nicht, da würden die sagen, ja, ist aber nicht gut, ne? So ja. Hier ein halbes Jahr auf Bewährung, passt auf euch auf, macht keine Scheiße.
Aha.
Also oder? Das finde ich jetzt, also, wäre ich jetzt, in Deutschland würde ich jetzt wirklich, also ernsthaft sagen, die würden ein Jahr auf Bewährung bekommen und dann ist gut.
Also ich weiß nicht, also dieser Baum soll ja extremen Kultstatus haben. Also mir fällt jetzt in Deutschland erstmal kein Baum ein, der einen extremen Kultstatus hat. Mir wäre die Frage, was am ehesten daran kommen würde. Und würde ich jetzt mal vielleicht sagen, irgendwie irgendeine alte Skulptur oder so. Muss ja alt sein, weil der Baum ist ja auch ewig alt gewesen. Und eine Skulptur, die jetzt vielleicht vom materiellen Wert her nicht sehr wertvoll ist, aber die... Also als hätte jemand irgendwie so ein Denkmal beschädigt, weißt du? Und das, ich glaube nicht, dass du da so stressfrei rauskommst.
Ja, verstehe. Also das ist ja nicht stressfrei. Also ein Jahr auf Bewährung ist halt, jetzt finde ich nicht stressfrei.
Aber Bewährungsstrafen sind doch allgemein gar kein Stress, oder? Also die sagen doch im Endeffekt nur, du hast was Böses gemacht, aber geh einfach wieder nach Hause.
Ja, aber bei allem, was du dir jetzt noch zu Schulden kommen lässt, gehst du in den Knast.
Ja, aber wie oft säg ich denn besoffen irgendwelche Bäume um?
Na.
Also, ich bin jetzt seit 30 Jahren auf der Welt. Ich habe kein Vergehen gehabt bisher. Also, wenn ich jetzt auf Bewährung nach Hause geschickt würde, dann würde ich sagen, jo, okay, easy.
Ich habe es auch noch nie gemacht, aber mir hat auch ehrlich gesagt noch nie einer gezeigt, dass es geht.
Dass was geht?
Dass man besoffen Bäume wegsägen kann.
Boah, ich glaube, das wäre mir auch viel zu anstrengend.
Ja, mir auch, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Scheißidee kommt. Ist auch nee. Irgendwie keinem Universum witzig.
Hundertprozentig sind das so toxische Männer gewesen. Weil du hast entweder, hast du da so einen Fuchsschwanz mit oder so ein Schweizer Taschenmesser ja, und machst das, alles, machst das alles händisch. Machst das händisch, aber da kommst du nicht durch. Es macht gar keinen Spaß besoffen. Und die Alternative wäre, dass du mit einer Motorsäge da rangehst und das ist...
Fuchsschwanz.
Also du brauchst erstmal eine funktionsfähige Motorsäge. Dann,
Du meinst so einen Sägeblatt, wo zwei Griffe dran sind, kein Fuchsschwanz. Fuchsschwanz kannst du keinen Baum fällen.
Ja, das ist eine Übertreibung gewesen, Tom. Das ist ein Humor-Podcast.
Das ist keine Übertreibung gewesen.
Es ist eine Untertreibung gewesen.
Ja, mein eigentlicher Punkt war ja, was glaubst du denn, was sie für eine Strafe bekommen haben?
Ah, ich habe das, glaube ich, waren das nicht irgendwie ziemlich viele Sozialstunden oder so?
Ja, das wäre jetzt auch noch eine Option gewesen, ziemlich viele Sozialstunden.
Sozialstunden, by the way, finde ich ziemlich cooles Strafmaß. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn du eine soziale Einrichtung bist und dann irgendwelche Halbkriminellen vorbeigeschickt bekommst, ob das dann irgendwie mehr Arbeit als Nutzen ist, weil man die immer beauftragen muss und das im Endeffekt eh nochmal machen muss, weil die es nicht ordentlich machen oder ob die einem eher Zeit rauben und dann rumstenkern, das kann man nicht einschätzen, aber das theoretische Konzept erstmal mit, du hast Scheiße gebaut, aber ist jetzt nicht so große Scheiße, dass wir sagen, wir müssen dich wegsperren, dann finde ich Sozialstunden als Alternative auch zu Geldstrafen, finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, ich auch. Und ich glaube nicht, dass die das unordentlich machen, weil die Leute, die dort einen Hut auf haben und sich die Sachen nochmal angucken, können ja sagen, okay, der hat sich wirklich Mühe gegeben. Oder der stand dort den ganzen Tag rum und ist seiner Aufgabe eigentlich gar nicht nachgekommen. Also ich glaube, da haben die schon sehr viel Einfluss drauf, auf das, was passiert.
Das hoffe ich, weil die Strafe dann zielführender wäre.
Ja, genau.
Boah, ich bräuchte auch mal einen, der Sozialstunden ableistet und der im Haushalt hilft einfach so.
Oh ja, das wäre schön. Das wäre richtig schön. Der soll lebenslänglich Sozialstunden bekommen.
Ja, genau, der hat dann so drei Tränen unterm Auge tätowiert und voll tätowierte Knöchel und so und ist so ein Pumpertyp im Axelshirt und der kommt dann einfach jeden Tag 4 Stunden sauber machen.
Ja, ein Pumpertyp im Axelshirt und steht dann mit gelben Handschuhen an der Spüle.
Oh ja, mit so einer kurzen Hose.
Und dann guckt er dich an und du sagst, warum weinst du?
Ja, okay. Ja, so ungefähr. Das wäre geil. Jeder braucht einen Kriminellen. Wir brauchen mehr Kriminelle in diesem Land.
Okay, um den Kreis zu schließen, die beiden haben einfach jeweils 4 Jahre bekommen, Alter.
Was, wirklich Knast?
Ja, die sind... 4 Jahre Knast für einen Baumfällen.
Nee.
Doch. Die haben 4 Jahre Knast bekommen, Mann. Wo ich mir dachte, oh nee, das ist viel zu viel.
Ah, haben die dasselbe Strafmaß bekommen?
Ja, beide 4 Jahre.
Eieiei. Das ist wirklich...
Das ist schon krass, oder?
Ja. Das, also...
Also, stell dir jetzt mal vor, wir waren ja alle schon mal in der Situation und haben gesagt, wir waren irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen angetüdelt und haben in dieser Gruppendynamik irgendwie eine dumme Sache gemacht, ne? Ich glaube, das kennst du auch.
Ist mir mal passiert.
Ja. Und dafür 4 Jahre Knast. Es ist ja jetzt nicht mal so, dass irgendwie Personen zu Schaden gekommen sind, sondern einfach ein Baum. Also ich meine, klar, das war ein besonderer Baum, aber es ist halt immer noch ein Baum.
Ja, da hätte ich gern mal eine Bezugnahme von unserer Rechtsabteilung, wie sie das Strafmaß einschätzt.
Ja, ich hoffe, als zu hoch. Aber das wäre cool, ja. Das wäre tatsächlich mal wirklich cool, so eine Einschätzung zu kriegen.
Ich weiß immer nicht, wie viel Ermessensspielraum es da gibt, ob jetzt der zu entscheidende Richter oder die Richterin, ob die jetzt gesagt haben, oh, das war mein Lieblingsbaum, da gehe ich jetzt hoch. Oder ob die jetzt eine Handvoll Parameter haben, wo die Jungs halt einfach Pech hatten und bei den ganzen Parametern mit Denkmalschutz und wahrscheinlich war noch eine Ruhestörung mit dabei und dann bist du ganz schnell bei 4 Jahren.
Ey, das frage ich mich aber auch immer bei Richtern, ne? Wenn die, also die haben ja, die müssen ja neutral sein. So, aber das ist ja wie mit Lehrern, du hast ja trotzdem Leute, die du einfach nicht magst. So, und das kannst du ja jetzt nicht abstellen, nur weil du Richter bist. Oder Richterin, was weiß ich. Egal. Dann kannst doch, das kann doch gar nicht dann der Fall sein, dass du deine persönliche Meinung da rausnimmst, oder? Kann man das trotzdem objektiv beurteilen? Subjektiv beurteilen? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Kann man das? Also geht das?
Also ich bin so blöd, dass ich weiß jetzt nicht mal, inwiefern Richter oder Richterinnen die Entscheidungsgewalt haben oder inwiefern die einfach nur das verkündende Organ sind, die dann vorne stehen und das, was da so ein paar Leute im Hintergrund gemeinsam ausgewürfelt haben.
Also bei Richterin Barbara Salisch hat die immer das Urteil gesprochen und auch, glaube ich, angesetzt.
Ja, also gesprochen hat sie es, die Barbara, aber ob sie das, ich weiß es wie gesagt nicht. Aber wenn du jetzt
die hat aber auch mal gesagt, ich bin mit den Geschworenen zu einem Urteil gekommen, oder?
Ja, wer sind jetzt die Geschworenen schon wieder eigentlich?
Ne, das sind doch die 10 Ullis, die neutralen Ullis, die dort einbezogen werden. Das sind einfach nur stinknormale Menschen.
Nee, das sind die Schöffen, die Geschworenen?
Ach ja, ja, habe ich gedacht, ja.
Ja, keine Ahnung. Also möglich.
Die müssen bestimmt da irgendwas schwören vorher.
Wenn du die Jungs jetzt in den Knast schicken müsstest, was wäre für dich, also wenn die einzig mögliche Bestrafung, die du verteilen dürftest, eine Freiheitsstrafe wäre, wie lange würdest du für angemessen halten?
Von den Baummördern?
Genau, die Baummörder. Das klingt martialisch. 12 Jahre.
Ein Jahr.
Echt, finde ich schon zu
viel. Was für 12 Jahre, Alter? Das ist doch kein Mord, Mann.
Du hast gesagt Baummörder.
Ach ja, stimmt. Ist auch gar nicht so lange her, wo ich es gesagt habe. Naja. Nee, ein Jahr maximal, Alter. Das ist ein Baum, Mann. Die waren besoffen. Ja, okay, es war richtig dumm. Aber dann macht doch wieder Sozialstunden. Schick die da Sozialstunden. Super. Schick die irgendwo hin. Lass die Bäume pflanzen. Ist doch top.
Ja, genau.
Oder gib den Superkleber und sag, hier, kleb das Ding wieder an, mach dir den Kopf, wie du es machst.
Ja, Holzkleber.
Oder tackern. Ich weiß da auch nicht.
Ja, oder sollen den nähen.
Oder, weiß ich nicht, so lange pflegen, bis da ein neuer Baum rauskommt. Zack, hast einen neuen.
Ja, das ist aber, das Bäume, ist eine lange Bäume Strafe. Wachsen. Was? Das, ja, aber das, bis da ein neuer Baum so gewachsen ist, ist das eine lange Strafe.
Ja, keine Strafe. Die Strafe ist ja nur kurz. Die sagt ja nur, kümmere dich um den Baum.
Aber wenn du jetzt sagst, ein Jahr Freiheitsstrafe, würde ich so aus dem Bauch raus sagen, das ist schon zu viel dafür, dass die besoffen einen Baum kaputt gemacht haben.
Ja, was soll ich denn sagen? Es gibt ja nichts unter einem Jahr, oder? Gibt es ein halbes Jahr Freiheitsentzug?
Ja, also es gibt doch auch sowas wie 3 Monate auf Bewährung und sowas. Da muss doch auch 3 Monate Freiheitsstrafe Bewährung geben, oder? Was ist,
Moment,
was
Moment,
ist die,
Moment.
Was ist die
Nehme kürzeste Bewährung mit rein. Oh, jetzt auf zu reden. Nehme Bewährung mit rein.
Nein, die müssen weggesperrt werden, Leute. Die Bäume draußen sind nicht sicher.
Du redest jetzt mit mir.
Nehmen wir jetzt, mit wem soll ich denn sonst reden? Wir nehmen keine Bewährung mit rein. Die Leute kommen weg.
Okay, na dann, was soll ich da nehmen unter einem Jahr?
Ich komme hinter englische Gardinen. Na, also ich würde selbst bei einem halben Jahr, ich würde sagen, selbst bei einem, was heißt denn Gardine auf Englisch?
Ach, keine Ahnung. Moment.
Also Cardigan klingt so ähnlich, aber heißt Strickjacke. Gardine.
Gardine auf Englisch ist Curtain.
Curtain.
Moment.
Ist das nicht Vorhang?
Was weiß ich.
Das ist aber nicht dasselbe. Curtain.
Curtain. Curtain.
Ja. Ja. Curtain. Hast du das gerade laut, dass das übers Mikrofon mit reingeht oder hörst gerade nur ich?
Nee, das hören schon alle.
Also, die kommen hinter englische Curtains. Ich würde sagen, wenn ich die schon irgendwie aus der Öffentlichkeit rausnehme und die in ein Gefängnis reinstecke, wo die 24-7 rumhängen müssen, da kann ich, also 3 Monate würde ich sagen, ist okay.
Na, wenn sowas geht, dann auf jeden Fall, ja.
Sehe ich ja, genauso. Darfst du selber entscheiden. Du bist die höchste Gewalt.
Ja, aber wenn es eine Mindeststrafe von 1 Jahr gibt, dann kann ich das nicht selber entscheiden.
Nee, doch, du bist das Gesetz, Tom.
Ich bin das Gesetz. Oh, geil, ich liebe es, das Gesetz zu sein. Okay, dann gebe ich den, ja, 3 Monate, das ist eine gute Zeit. Und wenn sie Bewährung kriegen dürften, dann würde ich denen ein halbes Jahr auf Bewährung geben. Warum ist Bewährung eigentlich immer länger als Knast in sich?
Weiß ich gar nicht. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann würde ich die 3 Monate in Knast stecken. Und danach 70 Jahre auf Bewährung. Dass die ja nicht nochmal einen Baum fällen, ey.
Aber so, gibt's so eine lebenslängliche Bewährung? Das wäre auch mal voll interessant, weil macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil da müsstest du ja schon was Krasses gemacht haben. Aber da kommst du, wenn du was Krasses gemacht hast, dann bekommst du ja keine Bewährung.
Also ich sehe Nachrichten in meinen Chat reinfliegen und sehe mich Sachen aufbereiten und vorbereiten, damit ich das nächste Folge alles hoffentlich erzählen kann, wenn das passt. Und wäre eigentlich auch eine geile Kategorie, wenn einer von uns immer ein Verbrechen mitbringt oder so und der andere dann frei entscheiden darf, was er denen zuteilen würde.
Aber jetzt ja, das ist eine richtig geile Kategorie.
Aber nicht so monströs Serienkiller-mäßig, sondern eher solche Fälle, so verrückte Sachen.
Ja, lass das mal machen. Ich schreibe mir das auf. Direkt,
schreibst du das auf, ne?
Direkt unter Mühlspotze.
Gut, dann ignoriere ich das jetzt einfach bewusst. Gut, haben wir die Justizerei, haben wir durch? Haben wir alles abgearbeitet, was auf dem Schreibtisch lag?
Ja.
Dann habe ich mal eine Frage an dich. Ich brauche jetzt mal deine Fähigkeiten als Traumdeuter.
Als Traumdeuter, okay.
Ich träume nämlich in letzter Zeit sehr viel und sehr intensiv. Und mein Problem ist, dass ich oft sterbe. Ich wurde zum Beispiel in dem einen Traum, wollte mich einer erschießen, hat mir auch so halb in den Bauch geschossen. Trotzdem war ich überraschend fit noch und konnte noch vor ihm flüchten, trotz des Schusses und so, aber der war mir dann auch trotzdem noch länger hinterher. Es war sehr, sehr, sehr stressig. Und in einem anderen Traum habe ich die Diagnose bekommen, dass ich an einem Freitag, also an dem folgenden Freitag, sterben werde. Und die Diagnose habe ich am Mittwoch bekommen. Das heißt, ich hatte dann 48 Stunden und in meinem Traum habe ich mich geärgert, dass ich nicht, weil ich lebe ja sehr strikt mit, ich esse nur am Wochenende Süßigkeiten, und ich habe mich in meinem Traum geärgert, dass ich nicht die ganze Woche schon Süßigkeiten gegessen habe, weil ich hätte es ja machen können, ich sterbe ja eh am Freitag, ist ja jetzt egal. Ich habe dann auch nicht so weit geträumt bis dahin, aber das war auffallend und das waren einige Träume, wo ich dachte, es ist komisch. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was für eine Krankheit habe ich?
Ich glaube, du hast die Narco Elegatabadorasegabode. Das ist eine Schlaferkrankung. Und diese Schlaferkrankung äußert sich darin, dass man immer so Sachen träumt, in denen man angeschossen wird.
Ah, okay. Das klingt genau wie das, was ich geträumt habe.
Ja. Meistens rennt man dann noch vor dem Angreifer weg. Und dann wacht man irgendwann auf. So ist eigentlich das Bild der Krankheit.
Ah, okay. Und wie können wir das heilen? Ist das heilbar oder können wir nur gegen die Symptome irgendwie was machen? Oder
töte den Angreifer.
Ist das in echt oder im Traum?
Erst im Traum. Dann auf Bewährung.
Ja, Man sagt ja, wenn ich das, also es ist ein sehr esoterisches Thema, in dem ich nicht so wirklich tief drin bin, aber ich glaube, die einstimmige Meinung ist ja, wenn man stirbt im Traum, dann hat das oft die Bewandtnis, dass irgendwie ein Zyklus im Leben endet, dass eine große Veränderung bevorsteht oder dass ein Abschied irgendwie ein Thema ist.
Was heißt es, wenn man im Traum stirbt?
Ach, ich find's so geil. Du bist meine KI.
Ja, let me google that for you. Okay. Wenn Sie im Traum sterben, bedeutet das im Allgemeinen keinen bevorstehenden Tod, sondern steht symbolisch für einen Neubeginn, einen Abschluss eines Lebensabschnitts oder eine Transformation in Ihrem Leben. Es kann darauf hindeuten, dass Sie etwas Altes loslassen und Platz für etwas Neues schaffen möchten oder dass Sie eine bedeutende Veränderung bevorsteht. Ja, genau. Unsere Träume sehen in die Zukunft. So machen wir das.
Das ist meine Transformation zu Mach dich krass.
Ja, genau. Daniel Aminati, da haben wir es.
Der versucht mich immer umzubringen in meinem Traum. Seitdem fresse ich sein Pulver.
Ich kann mit dieser ganzen Traumscheiße nichts anfangen, ne? Das nervt mich. Also man kann da natürlich drüber diskutieren, aber es gibt halt echt Leute, die das einfach zu ernst nehmen.
Also kann ja jeder so ernst nehmen, wie er oder sie möchte. Das juckt mich jetzt nicht. Ich deute da
auch
nicht.
Ja, solange ich mich dann aber immer damit befassen muss, dann nervt das schon ein bisschen.
Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe, dass ich ein Thema mitgebracht habe.
Na, Mann! Ich habe gerade gesagt, da kann man drüber diskutieren, aber man kann das auch zu ernst nehmen. Ich meine jetzt nicht dich.
Ja, nee, ich habe es nur mit aufgeschrieben, weil es halt wirklich, es ist anstrengend, dann aufzuwachen und dann sich zu freuen. Ja, Schusswunde ist schon verheilt und es ist Samstag, das heißt, ich habe den Freitag ja irgendwie überlebt und ja, wollte es einfach mal mitbringen, weil ich es komisch finde.
Jetzt wollte ich schreiben, was heißt es, wenn man im Traum angeschossen wird und hab das O mit dem I verwechselt und auf einmal wurdest du im Traum angeschossen.
was bedeutet das?
Moment, erstmal angeschossen. Erschossen werden im Traum kann heißen, dass ihre Gefühle von jemandem tief verletzt worden sind. Was habe ich dir getan?
Ja, wir haben gesagt, wir wollen um 11 aufnehmen und dann wurde es halt 12.
11:20 Uhr. Hier kommt dem Täter im Traum große Bedeutung zu. Wer war das?
Das weiß ich nicht.
Wie, das weißt du nicht?
Ich weiß nicht, wer das gewesen ist.
Ist ja Quatsch. Wusstest du, dass man Leute, die man im Traum, die man im Traum sieht, dass man die schon mal in echt gesehen hat? Also ja, dein Gehirn ist nicht in der Lage, sich ein Gesicht auszudenken.
Ja, das ist richtig peinlich.
Das ist voll krass, oder? Das ist ein crazy Fact.
Ja, genauso wie, dass man seine Finger irgendwie, also dass man im Traum immer keine normalen Hände mit 5 Fingern sieht.
Doch, wieso?
Nein, das soll eine der gängigen Methoden für den Einstieg ins luzide Träumen sein, dass wenn man sich konditioniert, dass man im Traum auf seine Hand runterguckt, dann sieht die Hand irgendwie immer komisch aus und davon wacht man entweder auf oder wenn man sich dran gewöhnt und sich akklimatisiert an den Zustand, dann kriegt man das hin, dass man dann im Traum checkt, meine Hand sieht komisch aus, ergo, ich träume, ergo, ich kann jetzt hier machen, was ich möchte.
Okay, ich habe schon Millionen Mal geträumt, wieso sollten Hände da anders aussehen?
Guck's dir mal an.
Ich habe übrigens ganz kurz angegeben, was passiert, wenn man im Traum angeschissen wird und da steht direkt da, meinten Sie im Traum angeschossen und dann kommt auch nur das raus.
Langweilig.
Okay, warte mal. Finger im Traum. Nicht, dass jetzt auf die Pornoseite kommen. Finger im Traum oder so. Wer im Traum einen überdimensionalen Finger sieht, der sehnt sich nach Geborgenheiten und erfüllter Sexualität. Okay, Bro. Das wollte ich nicht wissen. Hand im Traum.
Luzides Träumen.
Traum, luzides Träumen. Die Hand spielt im luziden Träumen eine Rolle, da das Betrachten der eigenen Hand eine gängige Methode ist, um im Traum zu erkennen, dass man träumt. Beim Realitätscheck wird die Hand mehrmals am Tag intensiv betrachtet und dann im Traum zu bemerken, dass die Finger nicht korrekt sind oder eine Hand verschwimmt, was ein Zeichen des Klartraums ist. Ja, okay. Dann gibt's wahrscheinlich aber echte Hände im Traum, aber es ist oft so, dass der Kopf die wahrscheinlich einfach falsch macht. Weil die sind ja gar nicht so leicht herzustellen. So, hast du es mir aufgefallen? herzustellen, Alter, als ob die.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was ich auf diese Frage antworten soll.
Aber ist es nicht die gängigere Methode mit der Uhrzeit? Also im Traum gibt's ja, habe ich irgendwann mal gesehen, keine Uhrzeit. Es existiert einfach keine Uhrzeit.
Nö, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie spät es war, als ich angeschossen wurde.
Ist doch entweder hell oder dunkel. Es gibt keine Between. Ist das mal aufgefallen? Im Traum gibt es keine Dämmerung.
Ja, jetzt wo du sagst, ist witzig, ja.
Ist immer nur hell oder dunkel. Und auch, du machst dann im Traum auch manchmal so übelste Sprünge. So, es ist gerade nach hell, du gehst in ein Haus rein, zack, dunkel.
Ja, ist anstrengend, wie die Zeit dafür geht.
Übelst, ey. Boah, Wahnsinn. Boah, das ist ein interessantes Thema.
Jedenfalls, ne, kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Kann ich total tief eintauchen. Ich liebe das, mich darüber zu unterhalten. Jedenfalls habe ich ja gewusst, dass das irgendwie mit Sachen verändern sich zu tun haben kann. Und dann habe ich überlegt, es gibt tatsächlich eine kleine Veränderung in meinem Leben gerade. Also klein kann man jetzt für sich selber deuten, wie man möchte. Und zwar ist das Klausen-Band-Projekt erstmal Geschichte.
Wieso das denn?
Da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Nee, also null.
Weil wir aus verschiedenen Gründen einfach es gerade nicht hinbekommen, das Projekt, ich sag mal, mindestens zu halten. Also das Level an dem, was wir an Output haben, dann hinten raus. Geschweige denn, uns irgendwie weiterzuentwickeln, mit die Show ausarbeiten oder neue Songs aufnehmen und so. Und das hat verschiedene Gründe von, der eine hat irgendwie Haus und Kind und der nächste hat privat irgendwelche Sachen, weswegen er nicht dazu kommt. Und der nächste gesagt, er kriegt es zu Hause nicht hin, irgendwie sinnvoll zu üben, sondern das funktioniert im Bandkontext nur. Der dritte schafft es nicht, Termine frei zu schaufeln. Und es hat irgendwie so jeder sein Kram, weswegen wir uns eher zurückentwickelt haben im letzten Dreivierteljahr. Und das hat mich innerlich extrem beschäftigt, weil ich Auftritte mit Band einfach viel schöner finde, als wenn du das solo machst. Aus dem Grund, weil du mehr Energie aufbringen kannst und weil es einfach auch Fokus von mir runternimmt, was mich dann auch wieder ein bisschen freier macht. Und es hat einfach an sich, was jetzt das Ergebnis anbelangt, hat es nur auf Vorteile, mit einer Band irgendwie unterwegs zu sein. Abgesehen davon ist es natürlich auch cool, mit so einer Truppe zusammen. Das kannst du vergleichen mit der Atmosphäre, die es in einer Kabine gibt von Mannschaftssport, ob das jetzt Fußball ist oder andere Sportarten. Aber wenn man einfach zusammen rumhängt und Scheiße quatscht und so, vor der Probe und währenddessen, wenn du Pause machst und danach beim Abbau und dann sitzt man noch zusammen und trinkt was und quatscht und so. Aber wir haben, unser letzter Auftritt war bei der Fête de la Musique und wir haben es vorher nicht hinbekommen, uns nochmal zu treffen und nochmal zu proben. Und es gab einen Song, den haben wir im letzten Refrain einfach aufgehört zu spielen, weil keiner mehr wusste, was der andere gemacht hat. Und das ist jetzt da nicht so schlimm, weil dort bist du ja jetzt nicht gebucht und bekommst jetzt kein Geld dafür, sondern das ist unentgeltlich und Laufpublikum und so. Aber die Tendenz geht halt in die Richtung, dass wir einfach nicht stabil funktionieren und dass da keine Besserung in Sicht ist. Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, Leute, lass mal treffen. Und dann habe ich mehr oder weniger die Entscheidung verkündet und habe gesagt, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Wir bräuchten Parameter A, B und C, damit es funktioniert. Das widerspricht mir gern, aber das kriegen wir hier nicht gewährleistet gerade. Deswegen beenden wir das Projekt. Und das ist ja natürlich ein sehr anstrengendes Gespräch, ein sehr schwieriges Gespräch und emotional auch scheiße, weil ich mir das natürlich anders wünschen würde und die anderen auch. Und vor allem, weil menschlich alles extrem gut gepasst hat. Aber ich kann nicht versuchen, ein Projekt voranzubringen und dann immer nur irgendwie auf 60-70% die Auftritte spielen und die Songs, in die ich unzählige Stunden Arbeit reinstecke, dann alle nur so halbherzig wiedergeben. Das kriege ich nicht übers Herz. Das ist kontraproduktiv. Das ist vertane Liebesmühe, wenn wir uns immer nur weiter im Kreis drehen und zurückentwickeln. Und ich versuche, das irgendwie bestmöglich vor- und nachzubereiten und alles und Noten raussuchen und Show überlegen, was man wie machen kann und so. Und dann fruchtet das alles nicht. Und das Schöne ist aber, dass dieses Gespräch von allen Seiten unfassbar wertschätzend gewesen ist. Und ja, vom Moment ist es jetzt so, wie es ist. In der Konstellation im Moment ergibt es keinen Sinn. Das heißt nicht, dass Klausen nie wieder irgendwie mit Band unterwegs sein wird. Ich wünsche mir das, nur so wie es halt jetzt funktioniert hat, in der Konstellation unter diesen aktuellen Bedingungen funktioniert es eben nicht. Und deswegen habe ich dem jetzt erstmal einen Riegel vorgeschoben und werde die nächsten Auftritte auf unbestimmte Zeit erstmal solo spielen wieder.
Finde ich erstmal sehr stark, den Schritt zu gehen. Es ist ja immer die eine Sache, sich das einzugestehen und die andere Sache, das dann aber auch durchzuziehen. Aber wenn so eine Sache schon direkt zum, also was heißt direkt, wenn so eine Sache zum Scheitern verurteilt ist, dann muss man das nicht immer noch länger irgendwie rauszögern und doch nochmal hier probieren und da probieren. Ihr habt das ja lang genug probiert. Irgendwann ist es auch, finde ich, stark von dir, den Cut zu ziehen. Ich finde es sehr schade, gerade weil ihr euch so gut verstanden habt. Aber es ist ja jetzt kein, also vielleicht kann man ja auch nur mit Teilen, die dann doch vielleicht mehr Zeit haben, und die anderen haben, wenn die anderen weniger Zeit haben und es nicht hinkriegen, die Zeit sich freizuschaufeln. Es trifft ja sicherlich nicht auf alle Bandmitglieder zu. Vielleicht kann man da ja doch noch irgendwie irgendwas so dann halt nur zu dritt oder zu zweit machen. Dann hast du ja immer noch dieses Gruppenfeeling quasi bei Auftritten, dass du jemanden dabei hast, mit dem du quatschen kannst und so. Aber kannst dich halt auch drauf verlassen, dass du ordentlich proben kannst und sowas, ne?
Ja, aber das ist gar nicht so leicht mit einem kleineren Setup, weil du müsstest erstmal, je nachdem, was du jetzt hast, aber angenommen, ich hätte jetzt nur Bass und Schlagzeug, dann bräuchten wir neue Technik, weil du musst ja dann die anderen Sounds, die ja alle drinnen bleiben müssen, alles, was irgendwie eine Melodie mit reingibt, alles, was irgendwie Flächen sind, die im Hintergrund mit auffüllen, alles, was Synthes, Keys oder Gitarre, Streicher, keine Ahnung was ist, die müssten ja alle trotzdem ablaufen und die müssten vor allem auch alle im richtigen Moment einsetzen. Du hast natürlich manchmal Songs, die gehen beispielsweise mit einer Gitarre los, ne? Da könntest du jetzt irgendwie, meistens läuft das über ein Schlagzeug oder dass der so ein Pad vor sich liegen hat, da kannst du sagen, hier, da kloppt auf das Pad, dann geht der eine Song los. Wenn das mit Gitarre losgeht, unkompliziert. Aber was machst du denn zum Beispiel, wenn der Song jetzt mit einem Bassteil losgeht und dann mit Gitarre? Oder was machst du denn, wenn der Schlagzeuger das Pad nicht genau im richtigen Moment trifft und das dann falsch getriggert wird und so? Also du müsstest dann wirklich trotzdem, auch wenn du sagst, die Jungs kennen die Songs und wir lassen unsere Setlist auch so, wie sie ist, fängst du trotzdem nochmal bei 0,0 an. So, und dann ja, es ist so unglaublich viel Arbeit. Ja. Ich würde, ja, aber das kriege ich nicht hin aktuell, wenn ich versuche, die Rock-EP, die wir ja schon seit zig Jahren versuchen, fertig zu machen, wo wir die Musikvideos schon fertig haben, wenn ich daran arbeite und wenn ich an dem Album weiterarbeite. Ich habe diese Woche wieder zwei Songs aufgenommen. Es sind jetzt, glaube ich, 10 von 16 im Kasten. Da parallel noch so eine Show vorbereiten, das kriege ich gerade nicht hin.
Nee, das meine ich jetzt auch nicht, aber mir geht es jetzt eher zukunftsorientiert, dass du irgendwann mal sagst, okay, vielleicht ist das eine Projekt jetzt abgeschlossen, wie auch immer das abgeschlossen ist. Jetzt kann man vielleicht versuchen, jemanden mit reinzuholen. Und das ist ja dann im Endeffekt auch nur eine Übungssache, dass derjenige oder diejenige, die dann da reinkommt, die Parts richtig trifft oder die Zeitpunkte richtig abpasst.
Ja, ich denke aber, also es gibt natürlich immer noch die Schwierigkeit, dass wir wenig Auftritte spielen. So, ich habe dieses Jahr, ich weiß es nicht genau, 4, 5, 6 Auftritte irgendwie was in der Richtung gehabt. Und da eine Motivation hochzuhalten, ist schwierig, vor allem, weil die Gagenbeträge jetzt auch nicht so sind, dass man sagt, man geht da wirklich groß mit einem Plus raus. Das ist schwierig für die Motivation, wenn du eigentlich nur zum Proben zusammenkommst, hauptsächlich. Aber meine Hoffnung ist, dass sich das eine oder das eine und das andere so ein bisschen gegenseitig bedingen, wenn irgendwann die EP fertig sein wird, wenn irgendwann das Album fertig sein wird und das ganze Zeug dann rauskommt. dann wird das natürlich auch, insofern alles gut läuft, weiß ich nicht. Und ich nehme es auch ganz entspannt so, wie es kommt. Aber es kann natürlich sein, dass dann eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf einmal wieder auf dem Projekt liegt. Dass die ganzen Songs, die dann rauskommen und irgendwelche Musikvideos und keine Ahnung, was da alles dazugehört, wenn ich das mit der Promophase vielleicht nicht ganz so sehr verkacken sollte, dass dann auf einmal wieder Augenmerk auf dem Projekt ist, dass dann wieder die Bookings mit reinkommen, dass sich dann vielleicht auch wieder Musiker und Musikerinnen dafür interessieren. Sehr gerne Musikerinnen, so. Ich hätte ja gerne irgendwie bei mindestens eine Frau mit in der Band. Wir haben es ja mal versucht mit einer Keyboarderin, was dann nicht funktioniert hat. Weil Musiker und Musikerinnen für die Band zu gewinnen, ist im ländlichen Raum für Projekte, die nicht viele Auftritte haben, ist auch wirklich nicht so leicht hier. Du hast zwar Berufsmusiker in der Nähe, aber die müsstest du bezahlen und das funktioniert dann alles nicht. Dann hast du ein Ungleichgewicht in der Band, dann müsstest du alle bezahlen und dann wäre ich innerhalb kürzester Zeit verarmt. Aber ja, mein Fokus ist, die Sachen fertig zu bekommen und daraus resultieren, dann neu Anlauf zu nehmen und dann zu gucken, was kommt. So, und Band ist die eine Veränderung. Und dann haben wir die letzten Jahre ja unsere Buchungen über eine Agentur machen lassen. Das habe ich jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, habe mit den Jungs gequatscht und habe gesagt, ey, pass auf, das Projekt ist jetzt dadurch, dass die Band erstmal nicht mehr dabei ist, ist das so viel kleiner geworden, dass ich das alles selber überschauen kann. So, und ich habe quasi jetzt mein Klausenprojekt nochmal komplett neu aufgerollt und merke, dass mir das extrem gut tut, weil mir die ganzen Sachen, die nicht funktioniert haben, und dann so irgendwie 10 Leute, die da irgendwie in dem Projekt mit drinne hängen, und ich bin aber das einzige Zugpferd, was wirklich vorneweg marschiert, was kein Vorwurf an die anderen ist. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht für so viele kämpfen, und umso kleiner ich das mache und umso mehr ich weiß, wenn ich hier nicht vorangehe, passiert nichts, desto leichter fällt es mir auch, mich zu motivieren. Und das ist, glaube ich, um den Kreis mal wieder zu schließen und auch mit dem ganzen Geschmafel aufzuhören, weil ich glaube, der Punkt war deutlich, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich in letzter Zeit solche Träume habe, weil genau das jetzt die Sachen sind, die mich tagesaktuell sehr beschäftigen. Und das für mich, ich habe es vorhin gesagt, große, kleine Veränderung kann jeder für sich selber werten. Es ist wahrscheinlich in der Wichtigkeit, die ein Leben hat, eine eher kleine Veränderung, aber in der emotionalen Bindung, die ich zu dem Projekt habe, natürlich eine sehr große Veränderung.
Naja, das hört sich nach einer ziemlich großen Veränderung an, naja klar. Wenn deine Band nicht mehr die ist, die sie vorher war, und du da die Hälfte quasi, nicht mal sogar mehr als die Hälfte, davon nicht mehr da ist oder halt nicht mehr Teil der Band ist, dann ist es schon eine ziemlich krasse Veränderung, ja.
Ja, schwierig, dann hast, ne? Ja, also an sich schon, also vor allem der Weg zu dem, wo ich jetzt bin, der ist die letzten Wochen sehr schwierig gewesen. Aber mein Bauch und auch mein Kopf und meine gesamte Selbstwahrnehmung spiegelt mir, dass all diese Entscheidungen extrem richtig gewesen sind. Und deswegen hadere ich null mit irgendwas. Und klar, es ist schade, also 2 von meinen Bandjungs haben sich einfach das fucking Logo tätowiert. Weißt du, wie viel mir das bedeutet hat? Weißt du, was das für ein Zeichen ist, für ein Commitment, das hier eingegangen sind? So, aber es wäre auch was anderes, wenn wir, ich habe denen auch gesagt, wenn wir jetzt so eine Garagen-Suff-Coverband wären, so, wir haben, unser Gitarrist kann sehr gut singen, ich krieg so ein paar Sachen bestimmt auch so halb gesungen, halb gerappt hin von so, dass du in so Partyzelten auf so Volksfesten gebucht wirst, das könnte man machen, dann wäre mir das auch scheißegal, wenn die Songs nicht richtig funktionieren und da immer wieder mal so irgendwie auch sich größere Fehler einschleichen, juckt mich dann nicht, das gehört dann wahrscheinlich dazu, aber ich kann das nicht bei meinem Herzensprojekt. Das kann ich nicht.
Nee, musst du auch nicht können. Und wenn es dir damit gut geht, dann war es ja scheinbar die richtige Entscheidung.
Genau, genau. So, und dann hast du so kleine Momente. Wir sind gestern in Jena gewesen. Da ist ja hier irgendwie so, irgendwie so ein Bumsfest, dass die auf dem Markt hier Stände haben und keine Ahnung was. Und ein bisschen rummelmäßig auf dem Parkplatz und solche Sachen. Und da sind wir rumgelaufen, meine Freundin, unsere Nachbarn und ich. Und dann sehe ich so, in so einer Sitzfläche von so Bierzeltgarnituren sitzt einer mit einem Bremen-Trikot. Und gestern war Spieltag Werder Bremen. Und dann habe ich gedacht, na, wenn da jetzt einer sitzt im Bremen-Trikot, der war so alt wie ich ungefähr, den nicht gekannt, saß in seiner Gruppe von Jungs da mit Sonnenbrille auf und so. Dann habe ich gedacht, na, dem muss ich jetzt aber mal Hallo sagen. Mache ich generell immer, wenn ich Leute im Bremen-Trikot sehe. gehe ich auf die zu und meistens habe ich dann schon die Aufmerksamkeit von denen, also dass die mich angucken, bevor ich ganz bei denen bin.
Und dann, ja, und ich habe dich gerade vor Augen, wie du auf mich zukommst, grinsend, bis über beide Ohren.
Ja, ja, genau. Und dann gucken die mich meistens fragend an und ich klopfe mir dann meistens so auf die Brust und gebe denen die Faust und sage so, schönes Trikot. So, und dann ist ja, das ist ja auch völlig klar, mehr will ich dann auch gar nicht. Ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen, ich will die nicht von ihrem Zeug irgendwie abhalten. Ich will nur quasi mich connecten mit denen und sagen, ey, Werder Bremen ist der beste Club der Welt. Und so habe ich das bei dem auch gemacht, so habe dem die Faust gegeben, auf die Brust geklopft und dann habe ich mich auch direkt wieder umgedreht und bin gegangen, zurück zu meiner Gruppe, sind wir weitergelaufen und eine halbe Stunde später gucke ich auf mein Telefon und sehe, dass ich eine Nachricht bei Instagram habe. Und da hat mir einer von meinen Followern geschrieben, ey, warst du das gerade auf dem Markt mit einem grünen und einem weißen Herz? Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja wild. Da ist
mit
der Typ.
Warte, mit einem grün und einem weißen Herz?
Ja, grün-weiß, das sind die Farben von Werder Bremen.
Das ist mir klar, aber du wirst ja kein grün-weißes Herz auf dem Kopf tätowiert haben, oder? Was für ein grün-weißes Herz? Ach so, im Sinne von, warst du das gerade, der ja auch Bremen-Fan ist?
Genau.
Ah, okay, habe ich kurz nicht gecheckt, hast du wahrscheinlich gemerkt. Danke, weiter ja. In der Story bitte.
Da hat mich der Kollege, den ich zufällig gegrüßt habe, den ich nicht kenne, kennt mich, weil er mir folgt und hat mir dann geschrieben und hat gefragt, ob ich das gerade gewesen bin. Und da habe ich gedacht, ach, wie wild ist denn das? Und das sind so Kleinigkeiten, die einen pushen, wo ich denke,
Das kannst du mir ja nicht erzählen, ne?
Ja, das habe ich eben auch gedacht. Es ist ja jetzt nicht so, ich meine, Jena hat irgendwie 100.000 Einwohner, es ist mega warm, da ist Fest für Kinder und so. Das heißt, da fluten auch Massen nochmal nach Jena rein. Und ich habe nicht mal 1.000 Follower bei Instagram. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie so ein Aufeinandertreffen stattfindet? Naja, dann habe ich meine Gruppe vorher natürlich, weil ich wusste, 15.30 Uhr spielt Bremen, habe ich die alle so ein bisschen gebrieft und habe ab und zu mal so einen Witz eingebaut und habe gesagt, naja, können wir ja nachher in eine Sportsbar gehen, ne? 15.30 Uhr, setzen wir uns nochmal rein in die Kühle, flüchten ein bisschen vor der Sonne. Und dann habe ich gedacht, na, wenn der hier im Trikot unterwegs ist, dann schreibe ich dem jetzt einfach mal und frag mal, schaut ihr nachher auch Bremen irgendwo? Und dann hat er nur geantwortet, leider nicht, weil die bei einem Umzug helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, hab leider keine Zeit. Und so ganz im Groben ist das Gespräch abgelaufen. Nee, er hat nur gesagt, die helfen dann bei dem Umzug. Und haben uns dann nicht nochmal gesehen, aber hat mich sehr gefreut. Der hat gesagt, der hat mit meinem damaligen Rapper-Kollegen zu Fame-Zeiten hat er zusammen studiert und das seitdem so ein bisschen auf dem Schirm. Und ja, es ist eine schöne Begegnung einfach, über die ich mich sehr gefreut habe.
Eine mega witzige, was ist das für ein dummer Zufall, dass er dir auch noch folgt, Alter. Einfach ein Wildfremder als einer von 1.000 Followern.
Ja.
Kranke Scheiße, ey. So ein dummer Zufall. Ja. Herrlich. Was ist denn noch passiert, Richard? Hast du noch eine Story?
Es gibt nicht so viel. Wir haben unseren Urlaub jetzt gebucht.
Aber ich bin gerade im Zuhörermodus. Ich möchte zuhören. Du erzählst gerade so schön. Ich höre dir gerade gern zu. Das machst du toll.
Oh, danke dir. Wir haben unseren Urlaub gebucht. Wir haben ja gesagt, wir möchten dieses Jahr gerne auf ein Abenteuer gehen und haben 3 Wochen Urlaub.
Neukirch gebucht.
Drei Wochen Urlaub am Stück. Die letzte Oktoberwoche und die ersten beiden im November. Und wollten mal irgendwie nach Südostasien runter und haben jetzt für 20 Tage eine Art Rundreise in Bali. Und genau, und dann
braucht man da so lange?
Ja, es kommt drauf an, was du machst und wie, also wir gehen jetzt nicht einmal komplett außen rum, sondern eher so sind im Süden unterwegs, wo auch der Flughafen ist und dann auf die Insel
Schöner Flughafen die ganze Zeit.
Nein, aber der ist halt unten, also wir sind
hier
jetzt zum Beispiel
hier. Hier ist Gates.
Ich glaube, wir sind kein einziges Mal in der Nordhälfte Balis, aber haben dort 4 Unterkünfte und von denen aus werden wir, also die Transfers und so, das ist alles mit gebucht. Und von diesen Unterkünften aus werden wir dann, je nachdem, wie wir lustig sind, so Tagesausflüge machen und uns da so ein bisschen umsehen. Und haben vor allem auch, was denkst du, was man zahlt für 20 Tage Bali? Da sind die Flüge mit dabei, da sind alle Transfers mit dabei, da sind 4 Unterkünfte. Eins haben wir noch geupgradet, weil wir dachten, wir gönnen uns den Luxus. Was glaubst du, was man zahlt? Oder was wir zahlen?
3.000.
Pro Nase?
Ja.
Wir zahlen genau die Hälfte pro Nase.
Oh, 1,5 pro Nase für 20 Tage? Bali? Ja.
Ich bin jetzt kein Profi in Fernreisen, der da sehr viel Erfahrung mit hat, aber ich glaube, 1.500, da haben wir irgendwie gut gebucht, bin ich sehr zufrieden mit. Und
das ist meine teuerste Pokémon-Karte, nicht mal. Die kostet 1,8.
Und die Hotels haben nur Frühstück, das heißt, da kommen noch die Mahlzeiten mit dazu, da kommen noch ein paar Ausflüge mit dazu und so ein paar Kleinigkeiten. Aber da ist je nachdem, wie viel du dir da gönnen möchtest, werden wir im Endeffekt irgendwo zwischen 2 und 2,5 pro Nase für 20 Tage Urlaub rauskommen. Und das ist, glaube ich, für so ein Großprojekt, wie es da für uns ist, ist das, glaube ich, völlig in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir das gebucht und dann ist chillig und dann fliegen wir dann einfach dahin. Und jetzt ist meine Freundin natürlich die Organisiertere bei uns und diejenige, die so Sachen auf dem Schirm hat. Und dann ging es auf einmal los, ne? Dann kamen die Unterlagen und dann heißt es hier, Impfungen aber, Freunde, schaut euch nochmal an, wie es aussieht mit Hepatitis A und Malaria und 1000 Sachen und bla bla bla. Und dann musst du auf einmal einen Arzttermin ausmachen. Dann gehst du zum Arzt, dann sagt er, ja, also meine Freundin arbeitet ja in der Pflege, also Hepatitis A hat sie da schon, aber ich hatte da nur eine Impfung.
Die Impfung.
Noch nicht die, genau, ich hatte die Auffrischung noch nicht, weil ich ja nur einmal in Thailand gewesen bin, 2016. Das heißt, ich habe jetzt noch so einen leicht schweren linken Arm von der Impfung. Und dann hat da unser Hausarzt aber gesagt, naja, gibt so ein paar Sachen, da kennt er sich aber nicht so gut aus und die darf er auch nicht verabreichen. Dann müssen wir zu einem Tropenarzt oder zu einem Tropeninstitut gehen. Das heißt, da müssen wir jetzt noch einen Termin in Jena ausmachen. Den haben wir jetzt nächste Woche. Da kostet allein schon der Termin, der Beratungstermin, der 10 Minuten geht oder so, kostet irgendwie 70 Euro oder irgendwie was.
Was?
Dann kosten die Impfungen, ja, keine Ahnung. Die Impfungen kosten dann irgendwie, da ist auch irgendwie noch so eine Nachbereitung und so. Das Paket ist schon ganz gut, aber es ist eine kurze Beratung, reicht ja aber, glaube ich, auch. Die Impfungen würden dann nochmal Geld kosten. Dann musst du Visa beantragen und irgendwie gibt es so 4 Formulare, die du online irgendwie ausfüllen musst und einreichen musst und so, wo du so Kram machen musst. Also es ist schon was anderes, als würde ich jetzt einfach nach Mallorca fliegen.
Ja. Ja, also das glaube ich. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, Dunkel, als wir, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, aber da mussten wir auch 1000 Impfungen machen. Ich glaube, da ging es in Sri Lanka oder so. Das ist ja auch so die Ecke, ganz grob.
Ja, unter Indien.
Ja, naja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir da viel beim Arzt waren und uns irgendwelche Spritzen haben reinjagen lassen.
Naja.
Aber
ich sag mal, da hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Also es ist, ich weise mich jetzt nicht frei von Schuld und sage, dass man das nicht hätte antizipieren können, wenn man in diese Ecke der Welt reist. Aber wird ein ganz, ganz großes Abenteuer. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das mit Podcast machen. Also ich sag mal, wenn wir 3 Wochen dort sind, ich werde mit Sicherheit kein Podcast-Equipment mitnehmen.
Mal schauen, da wird es schon WLAN geben.
Ja, aber wir werden dort mit dem Rucksack irgendwie rumreisen. Ja? Ich werde dort nicht irgendwie.
Da passt Aufnahme-Equipment rein. Ein Mikrofon passt in den Rucksack.
Ja, mal gucken, wenn die dort irgendwie.
Ja, mal gucken, ich hab den schon fast so weit.
Ich wollte gerade sagen, wenn die dort irgendwie ein Tonstudio haben, ein professionelles, dann.
Quatsch, ich mich dann, Alter, dann, nee, also wirklich, da fällt dann, halt eine Folge aus und dann machen dann wir dann halt mal 2 Wochen am Stück.
Jetzt hast du mir ja meine Ironie weggenommen. Ich wollte sagen, dann miete ich mich da ganz bestimmt ein und nehme mir die Zeit, eine Folge mit dir aufzunehmen. Nee, kriegen wir hin.
Gut.
Dann,
okay.
Wir sind der einzige Podcast, der eine kleine Herbstpause macht.
Aber nur eine Folge.
Ja, das stimmt. Eine Folge Herbstpause. Ansonsten ist bei mir auch nicht viel passiert. Also falls ihr Fragen habt, wie es auf meinem Arbeitsweg läuft, wo ich ja immer über das Tor klettere, das seit Monaten verschlossen ist, habe einmal Glück gehabt. Ich wollte, Alter, ich bin zu dem Tor hin, ganz routinemäßig, dachte, okay, ich klettere da jetzt drüber und hab so meine Hände schon oben drauf, wollte gerade abspringen und mich nach oben drücken. Und auf einmal zieht mir das Tor so unter dem linken Arm weg, also da am rechten Arm, da drunter sind die Scharniere, da ist das festgemacht. Da war das offen und glitt dann auf einmal so auf, als ich da hochspringen wollte, da hätte ich mich fast irgendwie verrenkt. Da habe ich gedacht, oh, wie viel Glück kann man haben, das Tor ist wieder offen. Aber es war eine
Eintracht. Ja, da geht das Tor auf und du springst drüber und bist plötzlich auf der gleichen Seite, wo du angefangen hast.
Oh ja, und dann bin ich in so einer Endlosschleife gefangen.
Ja.
Und dann war das aber Glück und ansonsten ist es immer weiter geschlossen gewesen. Und langsam fängt es wirklich an, mich zu nerven. Gerade jetzt, wo ich auch wieder lange Hosen anhabe, wo du so ein kleines bisschen steifer drin bist. Und ich habe jetzt mal einen anderen Weg ausgetestet. Da bin ich auch 20 Minuten gelaufen. Hat meine Uhr gesagt, ich bin skeptisch, ich traue mir da nicht ganz. Ich glaube, ich habe mich da vermessen und muss mal gucken, gibt noch ein paar andere Wege, die ich austeste, aber ich bin so richtig, ich bin so ein Bastard, der blind seinen Routinen folgen muss, dass es mir echt schwerfällt, mich da irgendwie auf neue Wege einzulassen. Aber ich sag mal, auch das ist eine Sache, die, vielleicht habe ich auch deswegen geträumt, dass ich sterbe. Aber ich versuche mich darauf einzulassen.
Ja, wir werden sehen. Kannst du gerne in der nächsten Folge von berichten?
Ja, machen wir Feierabend.
Also mal Feierabend machen wir.
Ja, gerne. Ich muss jetzt nämlich kurz noch was essen. Es ist übrigens Sonntag, 12.38 Uhr gerade. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen. Und dann fahre ich zu meiner Schwägerin im Garten helfen. Die schleppen gerade Steine von A nach B. Und das ist natürlich eine sehr mistige Aufgabe für viele Menschen. Aber für so unbegabte Idioten wie mich ist es perfekt. So, man braucht
ja, Hauptsache, du musst die Mauer nicht bauen, ne?
Genau, man braucht einfach nur Kraft und Durchhaltevermögen und muss einfach machen, machen, machen. Und da haben wir letzte Woche schon angefangen. Es ist nur so viel gewesen, dass wir es nicht geschafft haben. Und ich habe während des Machens schon gemerkt, wie körperlich fordernd das ist. Und dass du dann relativ zügig innerhalb von einer Stunde oder so in diesen Modus kommst, dass du richtig merkst, dein Kopf schaltet ab. Und das ist so angenehm, das ist so ein schönes Gefühl gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind vier Kerle gewesen. Wir haben ein bisschen Dünns gequatscht nebenbei und so. Und es ist richtig, trotz der stupiden und anstrengenden Aufgabe, ist das eine richtig schöne Zeit gewesen. Heute, wie gesagt, Teil 2. Und ich habe nur, nachdem wir das letzte Woche schon mal gemacht haben, also für den Kopf war es geil, aber für den Rücken muss ich sagen, das ist schon krass. Und
ja.
Wenn Leute wirklich ihr Leben lang oder einen Großteil ihres Lebens auf dem Bau verbringen und dort arbeiten, ich glaube, es ist wirklich, du kannst noch so körperschonend arbeiten, es ist nicht möglich, dort körperlich nicht kaputt zu gehen.
Ja, ich denke mal, das ist in meinem Beruf auch so. Was wir die Leute dort hochzahlen, das ist ja dasselbe in Grün.
Ja, aber ich glaube, die Frequenz, in der ihr solche körperlichen Belastungen ausführen müsst, ist, glaube ich, eine andere Frequenz als auf dem Bau. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede und so und eine Frage, in welcher Rolle du bist. Aber ich glaube, die müssen schon irgendwie mehr schleppen und Kraft aufwenden. Und
ja, na klar, andere Frequenz, aber wir haben viel höheres Gewicht zum Beispiel. Also die Leute wiegen ja teilweise 120 Kilo.
Ja, ja. Ja, ja.
Mhm.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Tschüss.
Ciao, ciao, macht's gut.